bist zum Dienen berufen. Ich meine jetzt nicht nur den Dienst, den es hier in der Gemeinde gibt, zum Beispiel Kinderdienst, Musikdienst, Predigtdienst, Aufbau-, Abbaudienst, Technikdienst, Begrüßungsdienst, Übersetzungsdienst, Küchendienst, Dekodienst, Frauendienst, Männerdienst, Seelsorgedienst, PR-Dienst, Finanzdienst. Habe ich irgendwas vergessen? Bitte? Das Predigen, ja, das ist ja der Predigtdienst. Es gibt so viele Dienste in der Gemeinde, aber es gibt noch viel mehr Dienste in deinem Leben, nicht nur die in der Gemeinde. Es gibt viele Bereiche im Leben, in denen du auch zum Diener berufen bist. Zum Beispiel, wenn du verheiratet bist, hast du den Auftrag, deiner Frau zu dienen. Habt ihr Kinder, hast du den Auftrag, ihnen auch noch zu dienen. Das ist auch ein Dienstbereich, den Gott dir gegeben hat. Wenn du Arbeit hast, dann dienst du deinem Vorgesetzten. Wenn du dich irgendwie diakonisch einbringst oder in einem Verein arbeitest, dann dienst du den Leuten, für die du dort arbeitest. Wir sind alle immer und überall dazu berufen, Diener zu sein. Jeder von uns hat diesen Auftrag und jeder von uns hat so einen Bereich. Wenn ich euch jetzt nun dann noch erzähle, dass das eigentlich auch der Wesenszustand eines Christen sein muss, weil eben das Gott in einem Christen wirkt, dann haben wir noch mehr Gründe dafür, uns daran zu erinnern, dass wir alle dazu aufgerufen sind, überall und immer Diener zu sein. Es gibt zwei Gründe, weshalb wir wissen, dass ein Christ in seinem Wesen eigentlich ein Diener ist. Der erste Grund ist, weil Jesus selber ein Diener war. Hört kurz zu, Matthäus 20, Vers 26 bis 28, da sagt Jesus von sich selbst: Wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist, was das Leben Jesu ausgemacht hat. Er ist in seinem Herzen, in seinem ganzen Wesen ein Diener. Der zweite Grund, weshalb wir nun aber sagen können, dass wir als Christen Diener in unserem Wesen sind, nicht nur sein sollen, sondern wirklich sind, liegt an Galater 2, Vers 20. Hört mal da kurz zu. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Wer lebt nun in dir? Nicht mehr dein alter Mensch, sondern Christus. Und welches Wesen hat Christus? Das Wesen eines Dieners in seinem Herzen. Deshalb sind wir alle in unseren Herzen Diener. Das ist, wie Gott uns gemacht hat. Das ist, wozu Gott uns erschaffen hat. Obwohl nun das eine Tatsache ist und eigentlich in unserem Leben Normalität sein sollte, ist es ja leider oft so, dass wir eher eine Erinnerung daran brauchen, dass das eine Realität ist. Und dass es unsere Normalität sein sollte und auch noch dazu, wie das dann eigentlich tatsächlich aussehen sollte. Das Problem ist nämlich, dass wir sehr schnell vergessen, nicht wahr? Und dass wir uns sehr schnell in dem Vergessen dann ablenken lassen zu den alten Wegen, die wir früher einmal getan hatten. Nun, wie diese Realität aussehen soll, das finden wir heute in unserem Text an dem Beispiel von Paulus. Ihr könnt Römer aufschlagen, Römerbrief Kapitel 1. Wir werden uns heute die Verse 8 bis 15 anschauen. Und wir sehen hier, wie Paulus an die Römer schreibt. Und wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, in unseren letzten Predigten haben wir das ein paar Mal schon gesagt, Paulus hatte die Römer noch nie gesehen und die Römer hatten Paulus noch nie gesehen. Er schreibt ihn nur hier in diesem Brief über ganz tiefe und grundlegende Dinge des Glaubens, welche sie nun in ihr Leben integrieren sollten. Und da wäre wahrscheinlich die Frage von Ihnen berechtigt gewesen, wer ist denn eigentlich Paulus? Wer bist du denn, dass du uns hier so schreibst? Nun, erklärt das schon hier in Kapitel 1, Vers 1, ganz am Anfang und schreibt von sich, dass er ein Sklave Jesu Christi ist und auch ein Apostel. Das beschreibt seine Art, er ist ein Sklave, er ist vollkommen hingegeben und es beschreibt sein Status, seine Autorität, nämlich, dass er ein Apostel ist. Aber nachdem er dann in den ersten 7 Versen, die wir uns schon angeschaut hatten, eine Art Bekenntnisschreiben von sich gegeben hat, um ihnen zu zeigen, dass sie alle auf dem gleichen Glaubensnenner sind, geht er nun in den nächsten 7 Versen, die wir uns heute anschauen wollen, darauf ein, um sehr persönlich über sein eigenes Herz zu sprechen, damit sie ihn kennenlernen können. Und das ist wirklich so ermutigend für uns. Ja, das geht hier nicht nur um Paulus als Person, sondern es geht hier um ein Beispiel von einem Menschen, der vollkommen Gott hingegeben ist, der ein Diener Gottes ist. Und das sollten wir eigentlich ja auch alle sein, nicht wahr? Lass uns mal diese Verse lesen zusammen. Wir lesen die Verse 8 bis 15 aus Römer Kapitel 1. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistlichen Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Und darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden. In diesem Abschnitt lernen wir das Herz eines Dieners Gottes kennen, der wirklich nach dem Evangelium ausgerichtet war. Wir werden an diesem Herz sehen und wir werden daran erinnert werden, dass das die Normalität eines christlichen Dieners ausmachen sollte. Paulus offenbart uns hier in diesem Abschnitt 7 Eigenschaften über ein dienendes Herz. Ein Herz, was Gott wirklich ergeben ist. Und dieses Herz hat 7 Eigenschaften. Das erste ist, es ist von Dankbarkeit erfüllt. Es ist von Dankbarkeit erfüllt. Es ist ein dankerfülltes Herz im Vers 8. Die zweite Eigenschaft, die wir sehen, ist, dass dieses Herz von Gott abhängig ist. Es ist ein Herz, was wirklich von Gott abhängig ist in Verse 8 bis 9. Dann sehen wir drittens ein fürsorglich betendes Herz oder durch Fürsorge getrieben betendes Herz in Vers 10. Viertens, wir sehen ein Herz, was im Glauben willig ist, in Vers 11. Fünftens sehen wir, dass es ein Herz ist, was nach Wachstum hungert, nach geistlichem Wachstum hungert, Verse 11 bis 13. Und sechstens sehen wir ein Herz, das Gott untergeordnet ist, in Vers 13. Und zuletzt die 7. Eigenschaft, ein von Demut und Liebe getriebenes Herz. Das sind die Eigenschaften, die wir hier sehen, die Paulus von sich gibt in der Art und Weise, wie er zu den Römern über sich selbst redet. Nun achtet mal auf den Vers 8, das ist unsere erste Eigenschaft, die wir hier sehen. Wir sehen hier, dass das Herz von Paulus von Dankbarkeit erfüllt war. Wir lesen zusammen Vers 8. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen. Nun, Paulus fängt nun diesen Abschnitt hier mit einem zuerst an und wenn man den Abschnitt ein bisschen durchliest, dann fragt man sich, wo ist denn das zweitens? Hat er anscheinend vergessen, er ist irgendwie so abgelenkt worden. Wie dem auch sei, es ist super interessant, dass er diesen Abschnitt mit was anfängt? Mit Dank. Er ist voller Dankbarkeit, das ist das Erste, was von seinen Lippen kommt, wenn er über die Römer denkt. Und das ist, was einen geistlichen Diener im Endeffekt ausmacht. Er ist in seinem ganzen Herzen dankbar. Und wir sehen das bei Paulus sehr gut, weil in allen seinen Briefen, mit der Ausnahme vom Galaterbrief, und das hat einen sehr guten Grund, weshalb es da nicht ist, in fast allen seinen Briefen drückt Paulus immer seine Dankbarkeit für die Gläubigen aus. Und das ist an sich schon selbst erstaunlich genug, weil die meisten Briefe, die er schreibt, immer Korrekturteile haben. Er schreibt diese Briefe, weil er den Leuten er möchte sie auch ermutigen, aber er möchte den Gemeinden helfen, Fehler zu korrigieren und richtige Wege zu gehen. Und doch fand Paulus zwischen all den Dingen, die in ihrem Leben falsch liefen, genügend Dinge, für die er Gott danken könnte. Und so schreibt er zum Beispiel an die Korinther, und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der Korintherbrief ist der Problembrief des Neuen Testaments. Das ist die größte Problemgemeinde des Neuen Testaments gewesen. Die haben wirklich irre Sachen gemacht und trotzdem schreibt er ganz am Anfang, in Kapitel 1, Vers 4, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Jesus Christus gegeben ist. Wie geht das denn? Wie kann ich denn Dank und Zufriedenheit und Lob für so viele Fehler finden? Schau dir mal Vers 9 an von Römer 1. Das ist unser nächster Vers. Und dieser Vers 9 ist so eine Art wichtige Aussage, eine Schlüsselaussage, die Paulus' Herz offenbart. Sie beschreibt die ganze Grundlage für das, was danach kommt. Wir lesen zusammen. Vers 9. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium. Mit meinem Geist meint Paulus hier sein gesamtes inneres Wesen, sein ganzes Herz. Und worauf ist sein Herz gerichtet? Schau ich den Vers nochmal an. Paulus' Augen waren auf Gottes Wirken und das Voranschreiten seines Königreichs fixiert und nicht auf irgendeine Verhaltensänderung. Paulus lebte nicht für irgendeine persönliche Idealvorstellung davon, wie Gemeinde auszusehen hat oder wie XY Menschen funktionieren sollten. Nein, er lebte für die Ehre des Herrn, damit er alle Ehre bekommt. Und deshalb waren seine Augen auch darauf trainiert, die Dinge zu sehen, die Gott in Menschen wirklich auch wirkt. Und nicht die Dinge, die er denkt, in anderen Menschen besser laufen sollten oder wie Gemeinde aussehen sollte, sondern er war darauf trainiert, das zu sehen, was Gott gerade am Wirken war. Und wenn man so eine Brille trägt, gibt es immer genügend Möglichkeiten, um Dankbarkeit auszudrücken, nicht wahr? Weil Gott ist ständig am Wirken. Es gibt so viele Dinge, die Gott in dem Leben von Menschen macht und wirkt. Ja, niemand ist jemals perfekt oder niemand ist jemals angekommen, aber ich bin nicht die gleiche Person wie vor 5 Jahren, nicht wahr? Wenn ich wirklich im Glauben bin, wirkt Gott ständig an mir. Die Frucht des Geistes ist eine immer stetig wachsende Frucht, die Gott wirkt. Und deshalb, wenn meine Brille dazu da ist, um das zu sehen, was Gott in den Menschen wirkt, habe ich genügend Grund für Dankbarkeit. Und doch gibt es einige Leute, die in diesem Leben herumlaufen und jeden Fehler finden, den es zu finden gibt. Und es gibt wirklich sehr viele Fehler zu finden, weil es gibt einfach sehr viele Fehler in dieser gefallenen Welt. Sie schaffen es sogar, an dem herrlichsten Tag in diesem Jahr, in der schönsten Umgebung, in der sie sich aufhalten, jeden Hundehaufen zu finden und ihn aufzuzeigen. Man kann es ihnen einfach niemals zurechtmachen. Sie sind nie zufriedenzustellen. Kennt ihr solche Leute? Vielleicht seid ihr selber solche, ich weiß es nicht. Diese Einstellung bringt dann diese Person aber leider auch mit in die Gemeinde mit, weil es ein Lebensstil ist. Ein Lebensstil von Fehlerfinderei. Das Problem ist jetzt nun aber, dass wenn dieser Lebensstil in die Gemeinde hineinkommt, trifft es auf ein Krankenhaus, nicht auf den Himmel auf Erden. Hier gibt es sehr viele Fehler. Wir alle haben einen Knacks, mit mir angefangen. Stolze Menschen sehen am Ende aber immer nur die Fehler von anderen, weil sie im Endeffekt davon überzeugt sind, dass sie besser sind als die anderen. Und manchmal ist das ziemlich schnell deutlich. Ja, das sind Menschen, die sehr stolz und sehr selbstsicher rüberkommen. Aber es gibt auch die christliche Version davon, die demütige und niedrige Art und Weise, die aber trotzdem ständig immer irgendwo hinten herum alles besser weiß und alles besser machen würde, wenn es selber es gemacht hätte. Solche Menschen, und hoffentlich bist du nicht so ein Mensch, solche Menschen sind sich selbst und auch für den Wachstum von anderen der größte Stolperstein. Und es ist mal wichtig, dass wir das in aller Deutlichkeit wirklich so sagen. Ständiges Nörgeln, ständiges Kritisieren, ständiges Besserwissen, ständiges sich beklagen über dieses und das nächste ist ein sicheres Anzeichen von einem Menschen, der im Fleisch wandelt und nicht im Geist wandelt. Weil würde er diese Brille aufhaben, die Gott eigentlich auch aufhat, würde er so viel Gutes sehen und so viel Fortschritt sehen und so viel Dankbarkeit haben. Aber nein, er findet jeden Fehler, den es zu finden gibt. Das sind Menschenaugen und nicht Gottes Augen. Was ist dann die Lösung zu diesem Problem? Paulus war sicherlich ohne Gott genauso. Aber wie wurde Paulus besser? Und die Antwort ist ganz einfach. Das Evangelium. Das Evangelium. Okay, natürlich das Evangelium. Aber wie? Ja, schau dir Vers 1 nochmal an. Paulus fängt hier an und beginnt mit diesem Wort. Paulus, Knecht Jesu Christi. Und wir hatten das in der Predigt, als wir darüber gesprochen hatten, nochmal aufgezeigt, dass hier mit Knecht Sklave gemeint ist. Er kommt vollkommen gedemütigt an die Römer heran. Paulus wurde gedemütigt und doch wurde er berufen. Das sagt er in Vers 5. Er sagt, dass er Gnade empfangen hat. Das heißt unverdiente Gunst. Das ist, was Gnade ist. Es ist nicht verdient worden. Ich habe es nicht verdient. Das ist, was Gnade ist. Ich bekomme Gnade dadurch, dass ich ein Kind Gottes werde. Und das ist, was das Evangelium uns immer wieder aufs Neue daran erinnert. Du und ich haben nichts verdient. Das stimmt nicht ganz. Wir haben die Hölle verdient, aber wir haben den Himmel bekommen. Und das alles nicht, weil wir irgendwie besonders gut waren oder besonders gut werden sollten oder Gott gesehen hat, dass wir ganz hervorragende christliche Menschen werden. Nein, ganz im Gegenteil. Ein paar Kapitel später schreibt Paulus über uns und über sich selbst. In Römer 5, Vers 6 hört zu. Denn Christus ist, als wir noch, was waren? Kraftlos waren. Zur bestimmten Zeit für wen gestorben? Für Gottlose. Paulus versteht, dass er ein kraftloser, gottloser Sünder war und ist vollkommen überwältigt von der Tatsache, dass ihm vergeben wurde und dass er ein Kind Gottes ist. Ja, dass er sogar noch mehr geworden ist, ein Botschafter an seiner Stadt. Und das ist, wenn man so überzeugt ist von dieser Gnade und von dieser Tatsache, das ist ein Herz, was wirklich voller Dankbarkeit auf andere schauen kann und auf das, was Gott wirkt. Nur Herzen, welche wirklich voll von Dankbarkeit für die Errettung ist, die Gott ihnen gegeben hat, weil sie verstanden haben, dass sie nichts dazu beigetragen haben und dass sie gesehen haben, wie gewaltig diese Gnade ist, die sie bekommen haben. Diese Herzen können auch lernen, dankbar für andere zu sein. Und ist dein Herz ein Herz voller Dankbarkeit? Findest du Lob und Dankbarkeit für das, was Gott in anderen Menschen tut? Und siehst du das auch? Oder gehörst du zu der Sorte von Menschen, die schnell kritisieren und die sich schwer tun, an anderen irgendetwas Gutes zu finden? Ein dankbares Herz, was wir hier bei Paulus sehen, ist aber noch mehr. Es ist auch ein Herz, das wirklich letztlich abhängig von Gottes Wirken ist. Das ist die zweite Eigenschaft, die wir hier heute sehen, ein von Gott abhängiges Herz. Schaut euch Vers 8 gleich nochmal an. Paulus ist sich hier bewusst, und das ist, was er in diesem Vers ausdrückt, er ist sich bewusst, dass jede Änderung, jede geistliche Entwicklung in ihm und in anderen alleine durch Gottes Wirken kommen muss. Und deshalb dankt er nicht den Römern für ihren Gehorsam und ihr besonders geistlichen Wandel, nein, er dankt Gott dafür. Schau dich den Vers 8 nochmal an. Zuerst danke ich nicht den Römern, ich danke meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Paulus dankt Gott für den Glauben der Römer. Das heißt, er versteht, der Glaube der Römer kam einfach durch Gottes Wirken. Und das zieht sich auch durch Paulus' Briefe wie ein roter Faden hindurch. In 1. Korinther 1, Vers 4 hatten wir ja schon gelesen. Aber hier noch ein Beispiel aus dem Philipperbrief, Philipper 1, 3 bis 4, wo Paulus schreibt, hört zu, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Paulus kennt die Philipper und Paulus sieht in den Philippern Glaube und Liebe am Wachsen. Aber er dankt nicht ihnen dafür, sondern er dankt Gott dafür, dass dieser Glaube wächst und Liebe in ihnen zu finden ist. Und das ist auch eine Einstellung, die er über sich selbst hatte. Wir lesen kurz ein bisschen aus 1. Timotheus 1. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufschlagen, aber ansonsten könnt ihr auch gerne zuhören. Hier beschreibt Paulus seinen eigenen Fortschritt und wie er sich selber gesehen hatte. Wir fangen in 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 13 an. Und auch wiederum hört zu, wie er redet. Er sagt, und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Und dann in Vers 15 macht er es noch ein bisschen deutlicher und sagt, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Und dann schaut euch mal Vers 16 und 17 an. Und das ist genau das, was ich hier meinte. Er hat diese Tatsache. Er ist gebrochen und ohne Christus vollkommen verloren. Er war ein Lästerer, Verfolger, ein Frevler. Er ist der größte aller Sünder. Und doch, aber darum ist mir Erbarmen widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott sei Ehre und Ruhm und Ewigkeit in Ewigkeit. Amen. Er lobt und preist und dankt Gott für das, was Gott in seinem Herzen und in seinem Leben alles wirkt. Paulus versteht, wenn irgendetwas Gutes aus seinem Leben herauskommt, ist das alleine durch Gottes Wirken. Wie ist es bei dir? Bist du davon überzeugt, dass du das schon irgendwie hinkriegen wirst, in deiner eigenen Kraft auch Gott zu folgen? Weil du vielleicht die und die und die und die Sachen hältst und andere ja nicht? Oder bist du so abhängig von Gottes Wirken? Und ich garantiere dir, wenn du abhängig von Gottes Wirken bist, findest du Dank. Und ich garantiere dir, wenn dir das nicht deutlich ist, wenn du denkst, du kannst das schon irgendwie selber hinkriegen, dann wirst du ein dankloses Herz haben. Und dir wird es schwer fallen, Dank für andere auszudrücken. Und diese Einstellung, ein dankbares Herz mit Abhängigkeit von Gott, die führt zu der nächsten Konsequenz. Das ist unsere dritte Einstellung, ein in Fürsorge betendes Herz. Schau euch Vers 10 an. Indem ich allezeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Das in dem hier beschreibt die Art und Weise, wie Paulus an die Römer gedenkt. Er hatte vorher in Vers 9 schon gesagt, er gedenkt ständig an die Römer. Und hier ist die Art und Weise, wie es beschrieben wird. Und es zeugt im Endeffekt von Paulus' Fürsorge für die Römer, für die Gläubigen dort, weil er sie immer intensiv im Gebet hält. Paulus stand nicht nur irgendwie auf der Kanzel, er predigte und dann ging wieder nach Hause und ließ den Tag schön sein, sondern Paulus wirkte direkt vor Ort, an den Leuten, mit den Leuten, an den Menschen selbst. Und wenn er dann etwas gesehen hat, was gut in ihnen entwickelt war, und wenn er gesehen hat, wie sie sich gut entwickelt, dann hörte er nicht auf zu beten, sondern genau das Gegenteil. Er betete sogar umso mehr für sie. Und das zieht sich auch durch die Paulusbriefe hindurch, wie ein roter Faden. Hier noch ein weiteres Beispiel, diesmal aus dem Epheserbrief. Hört zu. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu denken. Die Epheser wachsen im Glauben und was macht Paulus? Er betet sogar noch mehr dafür. Und dasselbe schreibt er an die Philipper, in Philipper 1, Vers 9 bis 11, an die Kolosse, in Kolosse 1, 9 bis 14, an die Thessalonicher, in 1. Thessalonicher 2, an Timotheus, in 2. Timotheus 1, Vers 3 und auch an Philemon, in Philemon 1, Vers 4. Es ist ein Hirtenherz. Ein Herz, was Fürsorge für andere trägt. Was sich freut in der Entwicklung von anderen, weil er sie gesehen hat. Weil seine Augen nicht nur auf sich selber gerichtet sind die ganze Zeit, sondern auf das, was Gott in anderen Menschen wirkt. Und wenn wir nun diese Eigenschaft, diese fürsorgliche und betende Herzenseinstellung von Paulus als ein motivierendes Beispiel in unserem Leben sehen wollen, dann müssen wir noch drei Beobachtungen dazu machen. Die erste ist, dass sich Gebet nicht durch Arbeit ablenken lässt. Das ist eine Konsequenz aus dem, was wir hier sehen. Weil Paulus war ohne Zweifel einer der ungemein beschäftigsten Menschen im Neuen Testament, nicht wahr? Er reiste ständig, er predigte ständig, er evangelisierte, er jüngerte, er schrieb Briefe, er hielt sich in der Gefangenschaft auf, er floh aus Städten, er übte Gastfreundschaft, er half Bedürftigen, er ging oft seiner Arbeit als Zeltmacher auch noch nach, damit er geizigen Christen kein Stolperstein sein würde. Er saß nicht in einem gemütlichen Schrebergarten, schlürfte irgendein kühles Getränk und schrieb so ein paar Briefe nebenher. Im Gegenteil, in Kapitel 12 dann ermutigt er die Römer zu einem völlig hingegebenen Lebenswandel, indem er als Beispiel von sich auch über sie schreibt. Und hört zu, er schreibt hier: Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in der Hoffnung, im Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Und trotz all dieser Aufgaben, die Paulus tat und hatte und die Intensität, die damit kam, fand er jeden Tag und ständig Zeit für alle, nicht nur die Römer, für alle Gläubigen zu beten und zu danken. Das ist wirklich erstaunlich. Aber vielleicht sollten wir besser sagen, nicht trotz all den Aufgaben, sondern wegen all dieser Aufgaben. Martin Luther hatte auch sehr viel über Gebet zu sagen. Aber auch er war ein Beispiel, so wie Paulus, von jemand, der ungemein beschäftigt war. Ein unglaublich beschäftigtes Leben. Und er zeigt durch sein Leben, dass Beschäftigtheit nicht dazu führt, dass man weniger, sondern sogar mehr betet. Hört mal zu, was er sagt. Er sagt über sich selber: Ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens 3 Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. Das sind nicht 3 Stunden am Stück. Er hatte auch andere Ideen über das Gebet, wo er sagte, dass Gebete müssen nicht lang sein, aber sie müssen einfach intensiv und gerichtet sein. Aber er sagt, 3 Stunden meiner besten Zeit am Tag widme ich dem Gebet. Je beschäftigter ich werde, umso mehr. Und das ist auch, was wir bei Paulus sehen. Also ein beschäftigtes Leben zu haben, ist keine Ausrede für ein schlechtes Gebetsleben. Und ich muss vielleicht hier noch in der Klammer dazu sagen, alles das, was wir jetzt hier, was ich euch erzähle, das predige ich zu meinem eigenen Herzen. Ja, diese Dinge, die sind für mich selber notwendig zu wissen. Die zweite Beobachtung über Paulus' Gebet ist nicht nur, dass Gebet sich nicht durch Arbeit ablenken lässt, sondern dass Gebet auch deine ganzen Dienste ausrichtet im Leben. Wir haben am Anfang ja davon gesprochen, dass ihr alle in Dienstbereichen seid. Gott hat euch überall Verantwortung gegeben, in denen ihr dienen sollt. Und Paulus zeigt hier in der Art und Weise, wie er betet, dass seine Dienste am Gebet hingen. Schaut euch Vers 9 nochmal an. Und das finden wir in fast jedem seiner Episteln, mehrere Referenzen dazu, dass er im Gebet ist für diesen Dienst, für diese Leute. In Vers 9 verbindet er nämlich hier die Ausrichtung seines Dienstes für Gott mit dem Dienst selber an den Römern. Schaut euch den Vers nochmal an. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium seines Sohnes, er ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke. Und ich bin mir sicher, dass ohne dieses Gebet wäre Paulus' Dienst bei den Römern und sonst wo vollkommen ziel- und kraftlos. Und das ist auch, was Martin Luther über sein eigenes Leben und seinen Dienst sagte. Er schrieb: Wenn ich auch nur einen einzigen Tag das Gebet vernachlässige, verliere ich viel von dem Feuer des Glaubens. Ein Dienst, oder vielleicht viel besser gesagt ein Leben, ohne regelmäßiges und aufrichtiges Gebet, ist ein fruchtleeres Leben, ein fruchtleeres Dienst, ein fruchtleerer Dienst, ein Leben ohne große Resultate. Und die dritte Beobachtung über sein Gebetsleben ist nicht nur, dass es sich nicht von Arbeit ablenken lässt, auch dass es nicht nur, dass es seinen Dienst vollkommen ausrichtet, sondern auch, dass seine gesamte Effektivität im Dienst am Gebet hängt. Schau dir Vers 10 jetzt nochmal an. Für was betet denn Paulus hier? Für was konkret nennt er denn sein Gebetsanliegen? Richtig, dass er mal zu ihnen kommen kann. Er nennt es sogar in Vers 13 auch nochmal. War sein Gebet effektiv? Ist dieses Gebet beantwortet worden? Er hat gesagt, er betet ständig dafür. Hat Gott das beantwortet? Das scheint erstmal nicht so zu sein, weil er ist immer noch in Korinth. Er ist ziemlich weit weg von Rom und er hat sie immer noch nicht gesehen. Also könnte man meinen, das hat gar nicht so richtig funktioniert, sein Gebet. Und da gibt es 2 Dinge hier zu sagen dazu. Das erste ist, nein ist ja auch eine Antwort, nicht wahr? Wir beten manchmal zu Gott und denken, er muss, wenn er antwortet, muss er ja mit Ja antworten, so wie wir meinen. Aber Gott antwortet oft auch mit Nein. Das ist auch eine Antwort. Und es gibt Gründe dafür, die wir nicht kennen. Ja, die zweite Sache ist aber auch, dass die Effektivität von Paulus nicht an seiner Gegenwart bei den Römern hing, offensichtlich, denn Gott wirkte ja durch ihn an ihnen. Und Paulus betete nicht nur für seine Gegenwart dort, sondern er betete für andere Dinge. Schaut euch mal Vers 13 an. Hier lesen wir, was sein eigentliches Anliegen war. Sein eigentliches Anliegen war nicht nur einfach nach Rom zu gehen, weil er ein schönes Kolosseum hatte, eine schöne warme Gegend ist und es gab vielleicht auch schöne Tavernen, wo man ab und zu mal mit Martin Luther zusammen ein Bier trinken könnte. Der hat natürlich nicht zur gleichen Zeit gelebt. Das war nicht sein Anliegen. Sein Hauptanliegen, schaut euch Vers 13 an, unter euch etwas Frucht zu wirken. Das war sein Anliegen. Er wollte, dass sie Frucht tragen. Das ist, wozu er betete. Das war sicherlich Teil von seinem, Großteil von seinen Anliegen, die er vor Gott auch brachte ins Gebet. Wurde dieses Gebet erhört? Ja. Wie? Der Römerbrief. Paulus betete ständig dafür, dass durch sein Wirken Frucht in den Römern entsteht. Er war etwas frustriert darüber, dass er nicht selber dort sein konnte. Aber was passierte hier unweigerlich? Der herausragendste und vorbildlichste Brief mit geistlichstem Inhalt in dem ganzen Neuen Testament ist ein Resultat von diesem Gebet an die Römer. Das ist doch erstaunlich. Sein unablässiges Gebet dafür, dass sie Frucht tragen werden, kommt in diesem Brief hervor. Dieser Brief entstand dadurch. Gott hat es beantwortet. Nicht auf die Art und Weise, wie Paulus es dachte, nämlich dass er nach Rom kommt und ihnen das beibringt, sondern durch diesen gewaltigen Brief. John MacArthur sagte in einer Predigt zu derselben Stelle folgende überführende Worte, und ich zitiere das jetzt mal aus einer Predigt, das mache ich selten, aber die waren wirklich überführend. Die sind wirklich zum Nachdenken und vielleicht auch zum Bußetun für uns. Er sagt, zeige mir eine Person im Dienst, die kein positives, kein ermutigendes, kein freudiges, kein dankbares Herz hat und nicht ständig für ihr Umfeld betet. Und ich zeige dir jemanden, der im Fleisch dient. Zeige mir andererseits jemanden, dessen Herz erfüllt ist von Dankbarkeit für das, was er wahrnimmt, dass Gott in den anderen tut und dessen Herz so sehr von Fürsorge erfüllt ist, dass er immer und ständig für sein Umfeld betet und ich werde jemanden zeigen, der im Geist dient. Es ist entweder das eine oder das andere. Und wie sieht dein Leben aus? Wohin fällst du? Auf welche Richtung von denen gehst du denn? Welches von den beiden beschreibt denn dich? Welche Person? Ich verstehe sehr gut, dass wir alle an unterschiedlichen Punkten in unserem Leben die eine oder in die andere Richtung neigen. Wir sind nicht immer konsistent mit unserem Gebetsleben und mit unserer Geistlichkeit und alles das. Aber die Frage, die ich mir stellen musste und die ich vielleicht auch an euch stelle, ist, was ist denn mein Normalzustand? Ist mein Normalzustand diese Gebetslosigkeit und Danklosigkeit oder ist das nur eine Ausnahme? Wenn es aber mein Normalzustand ist, dass ich nicht wirklich so im Gebet bin und so voller Dank und Fürsorge für andere bin, dann habe ich Buße zu tun. Dann muss ich Gott darum bitten und anflehen, dass er mein Herz wirklich nimmt und mich wieder am Evangelium ausrichtet und mein Herz ändert. Das sind wirklich wichtige Fragen, die wir uns alle stellen sollten. Und das führt uns dann zur vierten Herzenseinstellung eines geistgeführten Dieners, nämlich, dass es ein im Glauben williges Herz ist. Es ist nicht nur ein Herz, was dankbar ist, nicht nur ein Herz, was abhängig von Gott ist, nicht nur ein Herz, was fürsorglich ständig im Gebet ist, sondern auch ein Herz, was im Glauben willig ist. Und dieser Punkt ist eigentlich nur kurz. Es folgt aber aus dem, was wir gerade bei Paulus hier gesehen haben. Schau ich mal Vers 11 an. Er schreibt dir, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Und dann Vers 13a, ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Und Paulus sorgte sich um den Wachstum, den geistlichen Wachstum der Römer. Das war sein Hirtenherz, ja. Er hatte die Fürsorge dafür, dass sie wirklich wachsen. Aber achtet mal darauf, wie er hier betet. Er sagt nicht einfach, oh Gott, mir liegen die Römer so sehr am Herzen. Schicke du ihnen jemanden, der ihnen hilft. Was hat er hier geschrieben? er hat Gott darum gebeten, dass er, Paulus, Teil der Lösung wird. Schicke mich dahin. Mach mich zu Teil dieser Lösung. So oft beten wir um geistliche Erneuerung in unserem Umfeld, ob es nun unsere Kinder angeht oder unsere Nachbarn oder Verwandte oder vielleicht sogar für Dinge in der Welt. Aber wir schließen unsere Beteiligung dabei aus. Gott, sei du bei diesem Menschen, der jetzt hier draußen irgendwelche Hilfe benötigt. Lass irgendjemanden kommen, um ihm helfen, aber lass es nicht mich sein. Oder hier gibt es Dinge in der Gemeinde zu tun, das ist so schlecht, dass niemand die macht. Herr, schicke irgendjemanden, der diese Lücke füllt. Aber ich schließe mich dabei aus. Und wir tun das oft, weil wir Angst haben, dass wir Dinge verlieren. Dass wir Komfort verlieren, dass wir vielleicht gedemütigt werden, dass es Ungewissheit mit sich bringt, dass es vielleicht sogar schwierig ist. Manche Leute von uns sind dann sogar clever geworden und haben dann angefangen, nicht für solche Sachen zu beten, weil sie Angst haben, dass wenn sie dafür beten, dass Gott sie dann Teil der Lösung macht und dann hinschickt. Ja, das klassische Beispiel, ja, es gibt so viele Menschen, die in China Gott nicht kennen, schicke irgendjemand, aber bloß nicht mich. Aber wir müssen nicht nach China gehen. Ich glaube, verstehen das alle. Ja? Wir haben alle hier Notwendigkeit, auch hier vor Ort. Dazu kommt aber noch, dass wir manchmal, und manche von uns haben das vielleicht sogar öfters, sehr genaue und ganz konkrete Ideen darüber haben, wie diese Gemeinde besser sein sollte, was die Leitung besser machen könnte, wie wir Menschen besser erreichen können, wie die Gemeinschaft noch besser und intensiver gelebt werden kann, wie wir Gott noch mehr Ehre in Berlin geben können. Und meine Frage an dich ist dann, betest du eigentlich dafür, dass Gott hier übernatürlich wirkt in dieser Gemeinde? Ist das Teil von deinem ständigen Gebet? Macht dich das wirklich ständig aus? Ach, und die zweite Frage ist, inkludierst du dich dann in das Gebet als Lösung? Oder findest du nur einfach Kritik darüber? Es ist einfach, Mängel zu erkennen. Es ist wirklich was anderes, diese Mängel dem Herrn zu überlassen und sich selber als Teil der Lösung anzubieten und wie ein Jesaja zu sagen, Herr, ich weiß nicht wie und ich weiß nicht wo, aber sende du mich. Verwende du mich. Ich kann es nicht, aber ich vertraue dir und ich weiß im Glauben, du bist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Du schaffst es, auch mein kleines Leben für deine Ehre zu verwenden. Ist das eher dein Gebet? Such dir ein Beispiel in deinem Leben aus, wo du den Herrn wirklich darum bitten kannst, nicht nur Dinge zu sehen, die mangeln, sondern dich Teil der Lösung auch zu machen und Gott darum zu bitten, dass er dich darauf vorbereitet. Zu Hause, in der Gemeinde, bei der Arbeit. Die fünfte Herzenseinstellung sehen wir in Paulus' Verlangen nach geistlichem Wachstum. Wir hatten es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Das sind die Verse 11 bis 13. Wir lesen die zusammen, schaut euch die mal an. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will aber auch nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Was war Paulus' größter Wunsch? Sein größter Wunsch war es, dass die Römer im Glauben wachsen und vorankommen, dass geistliche Frucht entsteht. Und sein ganzer Brief ist darauf ausgelegt, dass er nicht einfach nur totes Wissen ihnen kommuniziert, sondern das, was er ihnen sagt, in neues Leben mündet. Und das ist der Auftrag, den er hatte. Das ist der Auftrag, den jeder Leiter und jeder Verantwortliche in der Gemeinde hat. In Epheser 4 können wir das wunderbar lesen. Aber wisst ihr was? Das ist der Auftrag, den jeder von uns hat. Ich erinnere euch noch mal kurz daran. Matthäus 28, 19 bis 20. Hört zu. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist Jüngerschaft. Und Jüngerschaft ist dazu ausgerichtet, um den Nächsten mehr wie Christus verändern zu lassen. In Hebräer 10, Vers 24 schreibt der Hebräerschreiber über den Sinn und Zweck von Gemeinschaft und Zusammenkunft. Und er sagt hier, und lasst uns aufeinander Acht geben. Wieso? Damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und das ist das, was Paulus dann auch später in Römer 12 schreiben wird. Dazu kommen wir dann noch, das werde ich jetzt hier nicht ausbreiten. Aber schaut jetzt nun nochmal Vers 12 an von Kapitel 1. Dieser Wunsch nach geistlichem Wachstum ist keine Einbahnstraße. Paulus schreibt hier, das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde durch den gegenseitigen Austausch. Einige von uns, wenn sie das hören, ja, ich soll dienen und ich soll für andere immer da sein, sagen, aber ich brauche ja auch. Ich brauche ja auch Gnade, ich brauche ja auch Wachstum. Und Paulus sagt, du bekommst Wachstum, indem du dich um andere kümmerst. Es heißt, dass ich auch mitgetröstet werde durch den gegenseitigen Austausch. Das ist, wie Gott sich Wachstum vorstellt. Wachstum besteht aus einer Gemeinschaft von Gläubigen, wo jeder einzelne von den Gläubigen darauf bedacht ist, dem anderen mehr wie Christus zu verändern. Das ist, was Paulus auch in Philipper 2 schreibt, was die Gesinnung Jesu Christi ist. Achte einer den anderen höher als sich selbst, Philipper 2, Vers 3. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Das ist die Gesinnung Jesu Christi. Aber das Problem ist nur, dass Selbstzentriertheit nicht nur schädlich für das Wachstum von anderen Gläubigen ist, sondern, wie wir jetzt in Vers 12 nun auch gesehen haben, im Endeffekt auch schädlich für dein eigenes Wachstum. Weil wenn du so sehr die ganze Zeit auf deine eigenen Bedürfnisse drängst und darauf fixiert bist, das wirst du niemals bekommen, sondern genau das Gegenteil wird der Fall sein. Es wird dir selber zum Stolperstein werden. Das ist eine Konsequenz aus dem, was Paulus hier sagt über sich selber. Er freut sich, er möchte von Gott verwendet werden, zu den Römern zu kommen, damit sie wachsen. Und er versteht, dass er auch dadurch wachsen wird. Aber ein dankbares, ein fürsorgliches, ein demütiges, ein betendes, ein williges Dienerherz Gottes, dem wird es nicht schwer fallen, sich alles daran zu setzen, dass andere zum Glauben kommen und andere wachsen mehr als einen selber. Und dabei wächst man sogar selber noch mehr, als hätte man die ganze Zeit nur darauf fokussiert, ich brauche Wachstum. Wer gibt mir hier Wachstum? Hier sind keine Leute, die mir Wachstum bringen, deswegen gehe ich irgendwo anders hin. Das ist genau andersrum. Und in Vers 13 sehen wir dann noch die vorletzte Herzenseinstellung. Das ist nämlich ein Gott untergeordnetes Herz. Das sehen wir auch bei Paulus. Wir lesen Vers 13 zusammen. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert. Nun, wo sehen wir hier Unterordnung? Nun, Paulus war der Führung und dem Wirken Gottes offensichtlich vollkommen ergeben. Er war dem Herrn in allem vollkommen untergeordnet, weil wir können hier sehen, wie Paulus auf dieses Gebet, was Gott offensichtlich nicht beantwortet hat, reagiert. Er schreibt nicht den Römern und sagt, ja, ich wollte ja schon immer zu euch kommen, aber Gott, der hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das schreibt er nicht hier. Sondern durch diesen ganzen Abschnitt hindurch sehen wir doch eine einzige Hingabe zu Gottes Wirken und die Annahme davon, wie Gott alles gewirkt hat. Und er dankt für alles. Ich denke, er hat hier Jesus als ein Beispiel, der im Garten Gethsemane betet und sagt, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das sollte doch auch unser Gebet sein, nicht wahr? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie du es möchtest. Und auch wenn Dinge nicht so laufen, wie ich sie möchte, wie ich sie mir vorgestellt habe, dann deinem Namen sei alle Ehre, du bist weise und ich werde dir dienen mit ganzer Freude und ganzem Herzen, egal wie es aussieht. Das ist ein untergeordnetes Herz. Und wenn dein Herz nicht so reagiert, ist es noch nicht richtig untergeordnet. Dann bist du noch eigensinnig und denkst, Gott müsste deinen eigenen Weg gehen. Dann betest du vielleicht manchmal, mein Wille geschehe, aber dein Reich komme. Aber das ist nicht, wie dieses Gebet geht. Es ist dein Wille geschehe. Und dein Reich komme. Nicht so, wie ich es möchte, sondern wie du es möchtest. Und das bringt uns dann zur letzten Beschreibung eines dienenden Herzens. Und dabei lernen wir Paulus kennen, was ihn hier wirklich angetrieben hat. Und das ist ein von Demut und Liebe getriebenes Herz, unsere siebte Eigenschaft, Vers 14 bis 15. Wir lesen sie zusammen. Ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Das beschreibt Paulus' Herzensgemützustand. Er ist ein Diener Gottes. Sein Verlangen ist es, zu den Römern zu kommen. Und dieses Verlangen kommt aber nicht aus einer Selbstverherrlichung von diesem, ach ja, ich müsste jetzt mal dahin kommen, weil da war ich ja noch nicht. Ja, die Menschen müssen groß von mir denken, ich muss mich hier irgendwo einbringen, sondern er schuldet es allen alleine nur, weil das ein Auftrag ist, den er von Anfang an bekommen hat und der aus Liebe heraus entstanden ist. Hört mal zu, Epheser 3, Vers 8 schreibt er auch dazu, was er in Vers 1, in Römer 1 schon gesagt hat, dass er ausgesondert wurde. In Epheser 3, Vers 8 schreibt er, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, seht ihr die Demut? Unter den Heiligen ist er der Allergeringste, ist die Gnade Gottes gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Was ist Gnade nochmal? Unverdiente Gunst. Er sagt, es ist mir die Gnade widerfahren, diesen Auftrag zu machen, diesen Auftrag zu haben. Er ist nicht durch die Gegend stolziert und gesagt, ich bin jetzt der Man hier. Ja, Gott hat mir den Auftrag gegeben und ihr müsst jetzt alle auf mich hören, weil ich hab's drauf. Nein, er sagt, mir ist die Gnade gegeben worden und der Geringste unter allen Heiligen, diesen Auftrag zu leben. Und dieser Auftrag hat ihn vollkommen eingenommen, weil in 2. Korinther 5, Vers 14 schreibt er, dass die Liebe des Christus mich antreibt. Es ist nicht nur, okay, Gott hat mir einen Auftrag gegeben, das werde ich jetzt machen, sondern er ist vollkommen von Liebe eingenommen, weil er weiß, dass er errettet wurde. Er, der größte Feind, er, der geringste unter allen, er, der Verfolger aller, Folger aller Christen war, er hat Gottes Gnade und Güte widerfahren. Und das treibt ihn an. Er hat Gnade über Gnade empfangen und das ist sein Benzin, sein geistlicher Diesel, der ihn antreibt, um zu laufen und zu ackern und zu wirken und Freude daran zu haben. Und so ist ein Herz. Ein Herz, das von Gott vollkommen ergriffen ist. Das einen klaren Auftrag in der Welt sieht, so wie du und ich ihn auch haben. Jünger zu machen, sie lehren zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und der vollkommen überzeugt ist und niedergeworfen von der großen, mächtigen Gnade, dass ich überhaupt jemals ein Kind Gottes sein darf. Was motiviert dich? Was motiviert dich zum Dienen in der Gemeinde, in dem Dienst, den du bist? Was motiviert dich zum Dienen als Ehepartner, wenn du dienst und dich nicht nur einfach bedienen lässt? Was motiviert dich dazu, deinen Kindern zu dienen, wenn du sie nicht nur einfach wie eine Horde von Störenfrieden hältst, sondern was motiviert dich wirklich, dein Leben hinzugeben für andere? Wenn du dann in dieser Berufung stehst, wie sieht denn dein Herz aus? Ist es voller Dankbarkeit? Weil du siehst, was Gott in all diesen Momenten macht, in den kleinen Dingen. Ist es voller Abhängigkeit von Gottes Wirken? Weil du weißt, ich kann nichts ändern in dem Leben von irgendjemandem. Ist es voller Fürsorge? Und wenn es voller Fürsorge für jemand anderes ist, ist es dann deswegen auch voller Gebet, ständig um das Wachstum der anderen zu bitten und zu flehen? Oder es ist voller Selbstmitleid und voller, ich arme Wurst, ich bekomme nicht das, was ich hätte haben sollen. Daraus entsteht übrigens Depression. Ist ein Herz voller Bereitwilligkeit, dich Teil der Lösung zu machen von dem, was du auch manchmal als Problem siehst. Das ist, was ein demütiges, Gott hingegebenes Herz macht. Und das ist, worum wir bitten wollen. Wir wollen bitten, dass Gott uns hilft, solche Herzen zu haben, wie Paulus eines hat. Und vielleicht habt ihr diese Liste jetzt angeschaut und gehört und dacht, oi, das ist ja unmöglich. Erinnert euch daran, was wir am Anfang gelesen haben? Das ist, was das Herz Jesus Christus ausmacht. Jesus Christus kommt nun, nimmt unser altes Herz, reißt es heraus und gibt uns sein Herz Er lebt nun in uns. Und jetzt erzähle du mir, dass das für dich nicht möglich ist. Ein Herz zu haben, das voller Dankbarkeit ist. Ein Herz zu haben, was vollkommen abhängig von Gottes Wirken ist. Ein Herz zu haben, was fürsorglich für andere betet. Ein Herz zu haben, was im Glauben willig ist, jeden Schritt zu gehen, den Gott mir auch sagt. Ein Herz zu haben, was im Wachstum, was nach geistlichem Wachstum hungert, zuerst in den anderen, aber auch sich freut über dein eigenen Wachstum. Ein Herz, das Gott vollkommen untergeordnet ist, das nicht eigensinnig ist, nicht seinen eigenen Weg gehen muss, sondern immer sagt, Herr, schicke du mich, Herr, alles, was du tust, ist wunderbar. Ein von Demut und Liebe getriebenes Herz, das ist alles möglich, weil Jesus Christus in uns lebt. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott wirklich dazu fähig ist? Dann kannst du sicher sein, dass Gott es auch schaffen kann, dein Herz so zu machen. Und lass das unser Gebet sein. Und wir alle haben hier zu wachsen. Ich stehe hier nicht vorne als jemand, der das perfekt macht oder irgendwie in die Nähe davon kommt. Aber ich bin einfach so ergriffen worden von diesem Beispiel, was Paulus ausmacht, der sich hier nicht als der große Held darstellt, als derjenige, der sagt, oh, ihr müsst alles genauso machen wie ich, sondern der von sich selber weiß, ich bin der Schlimmste von allen Sündern, ich bin der Geringste aller Heiligen und ich tue das, weil Gott mich geliebt hat und deswegen liebe ich auch. Lass das unser Leben ausmachen, voller Dankbarkeit, voller Abhängigkeit, voller Fürsorge und Gebet, voller Willigkeit, voller Wachstum, voller Unterordnung, voller Liebe. Lass uns zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, hier sind große Dinge, die vor uns stehen und die im Endeffekt eigentlich unsere Natur, unsere Normalität, unser Alltag ausmachen sollten und doch kommen wir so oft zu kurz. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir wirklich wahre Buße tun, Herr, und dass wir Änderungen in unserem Leben vornehmen. Dass wir uns täglich das Evangelium predigen, dass wir uns daran erinnern, Herr, wer wir einst waren und wer wir jetzt sind und was wir verdient haben. Dass wir die Hölle verdient haben, aber den Himmel bekommen haben, Herr, dass wir mehr bekommen haben, als wir jemals uns erträumt hätten. Hilf uns, Herr, diese überaus überschwängliche, große Gnade über Gnade zu sehen, damit wir gedemütigt sind und abhängig von dir. Und Augen haben, Herr, um dein Wirken in dieser Welt zu sehen, mit Ermutigung und Dankbarkeit in dem Leben von anderen, damit wir unser Anliegen das machen, dass andere mehr so wie du werden. Hilf uns, Herr, dass wir unsere Augen von uns selbst abwenden und zu dir hinwenden können und auf dein Wirken in dieser Welt. Schenk du uns diese Gnade, auch durch diesen Brief hindurch, Herr, dass wir das immer wieder aufs Neue erkennen. Und dass wir das auch an solchen Beispielen wie bei Paulus und anderen sehen können. Das ist eigentlich, was unser Leben ausmachen sollte und was es ausmachen kann, denn du wirkst in uns. Und wir danken dir, Herr, für diese Erinnerung. Amen.